Ja, da wünschen wir den Kindern eine richtig tolle Zeit und ich begrüße euch hier zur Predigt zum Thema unseren Auftrag entdecken.
Paket ist hier.
Oh, okay. Habe ich auch noch nicht erlebt, Paketlieferung bei der Predigt. Dankeschön. Ja, Paket nehme ich aber immer gerne, Paket ist immer toll. Ist immer spannend, auch wenn wir in Kambodscha ein Päckchen bekommen. Die Kinder sind immer ganz aus dem Häuschen, ganz aufgeregt, was da wohl drin steckt. Gucken wir erstmal. Von Absender, von Gott. Jetzt wüsste ich doch gern, was drin steckt. Aber es gibt ja das Postgeheimnis. Mal schauen, an wen, Empfänger? An alle. Alle, ja. An jeden von uns, da bin ich eingeschlossen, dann darf ich es auch aufmachen. Schauen wir mal, was drin steckt. Da steckt drin. Ein richtig großes Herz. Gottes Liebe, ein Paket randvoll mit Gottes Liebe, das läuft schon so gut wie über. Wahnsinn. Und ja, jetzt ist die Frage, wer war der Postbote? Wer ist der Postbote? Ich muss mal fragen, du bist nicht von DHL, oder? DPD? Hermes? Auch nicht. Okay, das heißt, du bist ein ganz normaler Mensch, wie du und ich. Stimmt's? Okay, also die Postboten, das sind wir. Gott ist der Absender. Gott sendet seine Liebe durch uns in die ganze Welt. Das möchte ich gerne noch ein bisschen näher anschauen. Und dazu lade ich euch heute ein. Und wir zoomen uns sozusagen mal rein in den Zeitpunkt, an dem Jesus Christus seinen Freunden dieses Paket in die Hand legt und damit losschickt. Mal schauen, was wir für unsere Sendung in die Welt da entdecken können. Wir steigen also heute ein an einen ganz entscheidenden Punkt der biblischen Geschichte. Jesus ist gerade gestorben, er ist gerade auferstanden. Das heißt, unsere Schuld bezahlt und der Tod besiegt. Und da steht der auferstandene Jesus, ja, bildlich gesprochen, mit diesem Paket in der Hand vor seinen Freunden und reicht es ihnen, überreicht es ihnen. Er sagt ihnen, eure Schuld ist gesühnt, der Tod besiegt und das aus Liebe zu euch. Und dieses Paket reicht Jesus, legt es ihnen, seinen Freunden in die Hand und sagt, empfangt es erstmal selbst, das ist für euch geschehen. Und wenn ihr es empfangen habt, dann nehmt dieses Paket und reicht es weiter an andere. Und das ist das Besondere bei diesem Paket. Wenn wir was für uns herausnehmen, wird das niemals leer. Es bleibt immer randvoll, es fließt immer über. So wie das Öl bei der Witwe damals beim Elia. Es ist nie leer geworden. Wir werfen also heute einen Blick hinein an diesen ganz besonderen Zeitpunkt. Und zwar schauen wir mal in die vier Evangelien hinein und werden jeweils einen Aspekt rausziehen von diesem besonderen Zeitpunkt, wie er dort berichtet ist. Und diese verschiedenen Teile, die sind wie Puzzleteile, die zusammengenommen ein 3D-Bild ergeben von dem großen Auftrag, zu dem Jesus uns sendet. Damals wie heute. Sendung. Das heißt auf Latein übrigens Missio. Da kommt unser Wort Mission her. Mission heißt Sendung. Wir sind gesandt. Und Matthäus, im Matthäus-Evangelium, da werden wir entdecken, worum geht es eigentlich bei unserem Postbotendienst? Was ist das Ziel? Markus führt uns ein in die Weite. Wo und wie weit sollen wir als Postboten der Liebe Gottes unterwegs sein? Im Lukas-Evangelium wird uns deutlich, wo kommt eigentlich die Kraft her, mit der wir unterwegs sind und unterwegs sein können? Und Johannes zeigt uns, auf welche Art und Weise wir diese Sendung leben können. Bei dem einen verweilen wir ein bisschen länger als bei dem anderen, aber wir schauen in alle mal ganz kurz rein. Los geht's mit der ersten Frage, worum geht's? Worum geht's eigentlich bei unserer Sendung? Worum geht's bei der Mission? Ich lese die letzten Worte des Matthäus-Evangeliums. Da heißt es, Jesus trat auf sie, das sind seine Freunde, seine Jünger, zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum, geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Ein großer Auftrag. Worum geht's im Kern? Vom griechischen Grundtext ist das ganz interessant. Grammatisch gesehen wird hier deutlich, es gibt eine zentrale Aufforderung. Und die lautet, macht die Menschen zu meinen Jüngern. Alles andere begleitet dieses zentrale Geschehen und ist darin eingeordnet. Worum geht's? Es geht darum, dass Menschen Jünger werden. Jünger sein. Was ist das eigentlich? Ein Jünger sein in der Zeit von Jesus damals bedeutete, dass ich mich einem Lehrer anschließe, um von ihm zu lernen und mehr zu werden, wie er ist. Dass ich sage, ich möchte dein Schüler sein, Jesus. Ich möchte von dir lernen und möchte mit dir leben. Dabei geht es eben nicht nur darum, dass ich mir Kopfwissen aneigne, sondern dass das Leben des Lehrers mein Leben prägt und verändert. Die Pharisäer hatten, glaube ich, damals Jünger. Johannes der Täufer hatte Jünger und Jesus eben auch. Es sind also Menschen, die gesagt haben, Jesus, mit dir möchte ich unterwegs sein in deinem Leben und möchte, dass dein Leben mein Leben prägt, mein Denken und Handeln, mein Reden und Entscheiden. Jünger gehen bei Jesus sozusagen in die Lebensschule. Sie sind Nachfolger, sie sind mit ihm unterwegs. So wie Sokeng. Vor etwa 7 Jahren hat er sein Leben mit Jesus begonnen. Ich habe letztes Jahr bei einer Vorstellung schon mal von ihm erzählt, aber bei dem Punkt Jünger sein, da fiel er mir einfach wieder ein und deshalb erzähle ich noch mal eine Geschichte aus seinem Leben. Eines Morgens, da las er seine Bibel und er liest von dem Wort im Neuen Testament, wo es darum geht, liebe Gott, den Herrn von ganzem Herz, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und dieses Wort hat ihn angesprochen. Dieses Wort hat ihn berührt an diesem Morgen. Und er wusste direkt, was das heute ganz konkret bedeutet. Er wusste, dass er gerufen ist zu dieser älteren Frau in seinem Ort, die seine größte Feindin ist. Sie war gegen ihn. Sie hat sogar schon mal ihre Söhne geschickt, um Steine nach Sokeng zu werfen. Sie kommt aus muslimischem Hintergrund. Und sie ist an diesem Tag sehr krank. Und Sokeng weiß sofort, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, heißt heute ganz konkret für mich, dass ich zu dieser Frau gehen soll. Dazu ruft mich Gott. Ihm war mulmig zumute. Das war nicht ohne, aber er wusste, das ist heute der Weg. Und so macht er sich auf die Socken, klopft an die Tür und kommt in ein Haus, das voll ist mit Leuten. Da ist die ganze Großfamilie versammelt. 30 Leute aus der muslimischen Großfamilie, die gerade dabei sind, ihre Beerdigung vorzubereiten. Die Beerdigung von der Frau, die dort auf dem Sterbebett liegt und alle vermuten, die letzten Tage auf dieser Erde vor sich hat. Sokeng fragt, darf ich für diese Frau beten? Die Leute wissen, Sokeng ist Christ, aber sie sagen, na, okay. Sokeng geht zu ihr und betet in der Stille für diese Frau. Und etwa 1,5 Minuten nach seinem Gebet, da schlägt sie wieder ihre Augen auf. Und Sokeng sagt, helft dir mal, sich hinzusetzen. Sie setzt sich hin, in ihrem Hals, da wird etwas frei und es geht ihr ein Stückchen besser. Und die versammelte Großfamilie, die ist völlig überrascht, was denn da jetzt passiert. Und sie laden Sokeng ein, setz dich doch mal. Und Sokeng erzählt und sagt, wir als Christen, wir sind gerufen, alle zu lieben. Seien sie Buddhisten oder Muslime, ganz egal. Wir sind gerufen, alle zu lieben. Die Menschen sind überrascht. Die Frau wird ins Krankenhaus gebracht, um dort behandelt zu werden. Es geht ihr eine Idee besser, aber noch nicht so richtig gut. Und in den nächsten Wochen, da rauscht die Gesundheit auch wieder ab. Und wieder steht sie kurz vorm Ende. Und Sao Pia, die Frau von Sokeng, die kocht Mittagessen. Und sie bringt dieses Mittagessen 2 Straßen weiter zu dieser Frau, weil sie sagt, in den letzten Tagen auf dieser Erde soll diese Frau zumindest noch ein gutes Mittagessen haben. Und einmal ist Hitomi dabei, eine von unseren Missionarinnen, und sie fragt diese Frau, möchtest du an Jesus glauben? Das hat die Frau in ihrem ganzen Leben immer kategorisch abgelehnt, da war sie völlig dagegen. Aber hier, auf diesem letzten Meter, auf dieser Erdkugel, da sagt sie mit letzter Kraft, ja. Und kurz darauf starb sie, ein paar Tage später. Bevor sie starb, wollte die Familie sie in die Moschee bringen, um dort zu sterben. Aber die Frau sagte, nein, das möchte ich nicht, da will ich nicht hin. Und so haben So Keng und Sao Pie das Herz dieser Frau geöffnet, indem sie die Liebe von Gott in Wort und Tat mit ihr geteilt haben. Sie waren als Jünger Jesu unterwegs, als Menschen, die gesagt haben, Jesus, wir wollen bei dir in die Schule gehen. Wir wollen unsere Ohren aufmachen, um zu hören, was du uns sagst. Und wollen uns auf den Weg machen und deine Liebe mit dieser Frau teilen. Sie haben ihr Herz geöffnet und haben für sie die Tür zum Himmel aufgemacht, weil So Keng und Sao Pie als Jünger Jesu gelebt haben. Und darum geht es. Darum geht es bei diesem Auftrag. Macht die Menschen zu meinen Jüngern, zu Menschen, die ihren Glauben mit hineinnehmen in die verschiedenen Aspekte ihres Lebens. Darum geht's. Das ist das Zentrale. Jünger sein und Jünger machen. Das heißt, ich muss gehen. Ich verlasse meine Komfortzone. Geht und macht Jünger. Damit fängt es an. Das war nicht komfortabel für So Keng, sich auf den Weg zu machen. Ihm war ziemlich mulmig zumute. Aber er hat gesagt, auf dieses Wort von Jesus hin, gehe ich. Und er ist mir darin ein Vorbild. Wo können wir hier, auch in Deutschland, ganz praktisch unsere Komfortzone verlassen? Vielleicht zu sagen, jawohl, ich wage es. Und unterstütze zum Beispiel die Kinderstunde oben, den Viktor, damit auch dieses Päckchen der Liebe Gottes die nächste Generation erreicht. Wo kann ich mich aus der Komfortzone wagen und vielleicht auf Menschen, die auf einmal neu in der Gemeinde stehen, zugehen? Vielleicht sage ich, es ist gar nicht so mein Ding, neue Leute zu begrüßen. Aber vielleicht kann ich sagen, doch, ich mache den Schritt. Gehe auf diese Person zu, die ich noch nie gesehen habe und sage, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Gehen, dann ist das ein anderes Wort, das hier steht, taufen. Das steht dafür, dass wir Menschen begleiten auf dem Weg, wo sie ihr Leben Jesus anvertrauen und in ein Beziehungsverhältnis zu dem dreieinigen Gott treten. Das braucht manchmal langen Atem und viel Zeit. In Kambodscha ist das oft Jahre, dass man Menschen begleitet, bis jemand sagt, jawohl, ich möchte wirklich andocken bei diesem Jesus. Und dann das Dritte, was hier noch steht, ist Lehren. Menschen helfen, dass sie Wurzeln schlagen in der Beziehung zu Jesus Christus, dass sie Halt finden in den Stürmen ihres Lebens und dass sie wachsen in ihrem Vertrauensverhältnis zu Jesus. Darum geht's. Gehen, taufen, lehren. Mit diesem einen Ziel, dass Menschen jünger werden. Also nicht vom Alter her jünger werden, sondern dass sie Nachfolger werden von Jesus. Und da fängt es eigentlich bei mir an. Um Jünger zu machen, muss ich erstmal selbst Jünger sein, muss selbst mit offenem Ohr für Jesus leben. In Jesaja 50 heißt es, er, Gott, weckt mich alle Morgen, er weckt mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Und diesen Impuls, den möchte ich dir heute Morgen mitgeben. Diese Frage, bin ich ein Jünger? Bin ich ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin? Lebe ich mit offenem Ohr für Jesus? So wie So Keng, der die Bibel liest und sagt, ich möchte hören, was Gott sagt. Und der nach diesem Wort, was er hörte, sich aufmacht und geht. Lebe ich als ein Mensch, der sagt, ja Herr, hier bin ich mit offenem Ohr für dich. Ich möchte mich prägen lassen von dir. Das ist der erste Punkt. Worum geht's? Um Jüngerschaft, um Menschen, die jünger werden. Das Zweite, wo und wie weit? So ein Postbote, der hat ja immer einen Bezirk, in dem er unterwegs ist. In welchen Bezirk sind wir als Christen gesandt? In Markus 16 heißt es, danach sagte Jesus zu seinen Jüngern, geht in die ganze Welt und verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium. Der ganzen Schöpfung. Schöpfung, das steht hier für die ganze Menschheit, wirklich für jeden. Alle sollen es hören, ohne Unterschied. Natürlich können wir hier als Ortsgemeinde nicht die ganze Welt im Alleingang erreichen. Aber wir können uns mit einklinken, um zusammen mit der weltweiten Gemeinde diese gute Nachricht, das Evangelium der Liebe Gottes in die ganze Welt zu bringen. Stellt sich die Frage, ist das nicht überstülpend und vielleicht vereinnahmend? Vereinnahmen wir nicht andere Kulturen, wenn wir mit diesem Päckchen vor ihrer Haustür stehen? Machen wir ihre Kultur dadurch nicht kaputt? Diese Frage wird manchmal gestellt, eine große Anfrage. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Die verschiedenen Kulturen werden von Gott hochgeschätzt. Die Offenbarung ist das letzte Buch der Bibel und sie lüftet den Vorhang so ein wenig, um uns einen kleinen Einblick zu geben in das, was einmal sein wird. Hier können wir einen kleinen Blick in den Himmel werfen. Und da lesen wir in Offenbarung 7 Folgendes. Da heißt es, danach sah ich eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern, Menschen aller Sprachen und Kulturen. Es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte. In weiße Gewänder gehüllt standen sie vor dem Thron und vor dem Lamm, also vor Jesus Christus. Hielten Palmzweige in den Händen und riefen mit lauter Stimme, das Heil kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und von dem Lamm. Das heißt, hier sind Menschen versammelt, die kommen aus total unterschiedlichen Hintergründen. Das ist noch unterschiedlicher als Bad Kreuznach, Süddeutschland und Andernach. Noch viel unterschiedlicher. Im Gegenteil, sie kommen aus der ganzen Welt. Und das Tolle ist, sie müssen gar nicht alle gleich aussehen. Ihre Sprache und ihre Kultur ist wertvoll, wird wertgeschätzt und zur Ehre Gottes eingesetzt. Sie alle miteinander haben das Heil erlebt, die Rettung durch Jesus. Das Blut von Jesus Christus hat sie freigekauft und hat die Beziehung zu Gott, dem himmlischen Vater, wieder heil gemacht. Das ist das Heil, das hier geschieht. Eine Verbindung, die vorher zerbrochen und unterbrochen war, die wird geheilt. Da ist wieder was zusammengewachsen, was zusammengehört. Sie sind in heilsamer Beziehung mit dem Schöpfer des Universums. Und hier stehen sie mit ihren Sprachen und Kulturen und nutzen sie, um Gott zu ehren und zu loben. Jede Kultur hat da was beizutragen. Und es ist wunderbar zu sehen, wie bunt und vielfältig, wie reich dadurch der Lobpreis Gottes wird. So ein paar Farben von anderen Kulturen sind heute hier zu sehen, durch die Fahnen, die verschiedenen Kleidungsstile. Aber etwas durften wir auch sehen davon in Kambodscha. Ich erinnere mich sehr gern an ein Weihnachtsfest in Stung Treng, in der größeren Gemeinde, die es dort gibt. Und zu diesem Weihnachtsfest, um zu feiern, dass Gott sich auf die Socken gemacht hat und in diese Welt reingekommen ist, um uns zu retten, um das zu feiern, da haben sie ihre Kultur eingesetzt. Das heißt, da gab es die Jugendgruppe und es gab eine Frauengruppe und es gab Familien, die Lieder eingebracht haben und traditionelle Tänze. Das heißt, die Khmer, die sind da richtig gut drin. Die haben eine Jahrtausende alte Kultur und haben da so traditionelle Tänze. Die gehen nicht so zack, zack, schnell, schnell, sondern das sind langsame Bewegungen. Und jede Bewegung hat irgendwas zu sagen, hat eine Bedeutung. Und das sieht so richtig würdig aus, wie vor so einem König. Und ich glaube, damals wurde das auch eben vor diesen Königen getanzt. Vor 1000 Jahren. Und diese Kultur, die wird genutzt, diese Bewegungstänze, die etwas zu bedeuten haben und wird eingesetzt, um Gott, den großen König aller Könige, zu ehren. Mit wunderbaren Kleidung, die sehen so richtig ehrenvoll aus, ganz schön geschmückt. Und das wird eingesetzt, um hier den König zu ehren, der in diese Welt kommt. Und da haben die Khmer, die Kambodschaner, einfach was zu bieten in ihrer Kultur, das wir in Deutschland nicht haben. Wir haben Schuhplattler. Ja, gut, auch nicht schlecht. Aber das ist was anderes dort. Und das können sie einbringen aus ihrer Kultur, um damit Gott zu ehren und machen damit den Lobpreis wunderbar reich. Die haben was, was wir nicht haben. Aber wir dürfen gemeinsam uns einklinken, gemeinsam mit diesen verschiedenen Kulturen Gott anbeten und ehren. Das heißt, wir gehen in andere Länder mit diesem Paket der Liebe Gottes als Postbote, mit einer Hochschätzung für die Kulturen, die dort sind. Und das Dritte, aus welcher Kraft? Mit welcher Kraft können wir als Postboten der guten Nachricht unterwegs sein? Müssen wir uns da nicht ganz schön abstrampeln, so wie der Mann hier auf dem Fahrrad? Schauen wir mal rein ins Lukas-Evangelium. Da heißt es, er, Jesus, öffnete ihnen, seinen Jüngern, das Verständnis für die Schrift, sodass sie verstehen konnten und sagte zu ihnen, so steht es doch in der Schrift, im Alten Testament, in den Propheten. Der Messias muss leiden und sterben und 3 Tage danach wird er von den Toten auferstehen. Und in seinem Namen sollen alle Völker zur Umkehr aufgerufen werden, damit sie Vergebung ihrer Sünden empfangen. In Jerusalem soll damit begonnen werden. Ihr seid Zeugen für das alles. Ich aber werde die Kraft aus der Höhe auf euch herabsenden, wie mein Vater es versprochen hat. Bleibt hier in der Stadt, bis ihr damit ausgerüstet werdet. Jesus sendet uns aus, aber nicht ohne uns vorher auch auszurüsten. Und er rüstet uns aus, wie es hier heißt, mit der Kraft aus der Höhe. Und wenn wir weiterlesen, dem Fortsetzungsbuch, das Lukas geschrieben hat, das ist die Apostelgeschichte, dann wird ganz klar, das ist der Heilige Geist. Gott rüstet uns aus mit dem Heiligen Geist. Das heißt, Jesus beschenkt uns mit derselben Kraftquelle, aus der er selbst seinen Dienst versah. Das wird deutlich am Anfang des Lukas-Evangeliums, wird es immer wieder wiederholt, dass Jesus aus der Kraft des Heiligen Geistes wirkte. Jesus schließt uns an die Kraft an, mit der er selbst unterwegs war. Der Heilige Geist wohnt in uns, in all denen, die ihr Vertrauen auf Jesus Christus setzen. Der Heilige Geist tröstet, er lehrt, er steht uns bei, er befähigt zum Zeugnis. Das heißt, er befähigt, von Jesus zu erzählen. Und vielleicht sagst du, das kann ich aber nicht so gut. Ich kann nicht so gut von Jesus erzählen. Ich habe eigentlich ehrlich gesagt auch Angst davor. Denn ich weiß nicht, ob ich das theologisch alles immer so richtig erklären kann. Und ach, mit den Nachbarn und den Arbeitskollegen, die sind so gebildet. Die können sich so gut ausdrücken und ich bin da oft so unbeholfen. Da kann ich gar nicht mithalten. Wenn es da mal zu einer Diskussion kommt, nee, das kann ich nicht. Das muss der Viktor machen, der ist Profi. Aber hier ist die gute Nachricht. Du musst gar keine Diskussion gewinnen. Darum geht es gar nicht. Selbst Paulus sagte, dass wenn er verkündete, dass er nicht auf kluge Worte und scharfsinnige Argumente vertraute, sondern auf Gottes Kraft. Und Paulus, der große Missionar, sagt weiter, gerade in unserer Schwachheit, in unserer Unbeholfenheit kommt Gottes Kraft zur Entfaltung. Wir können ganz einfach unsere Geschichte erzählen, mit ganz einfachen Worten. Und Gott kann das ganz mächtig gebrauchen. Vielleicht denken wir kurz mal an den Zachäus. Der Zachäus war ein reicher Zolleinnehmer, Oberschicht. Und er saß an seiner Zollstation, die Leute kamen vorbei, mussten Geld bezahlen. Und dieser Zachäus, der war total interessiert, mal was von Jesus zu hören. Wie kam das? Steht nicht dabei in der Bibel, aber ich stelle es mir so vor. Ich stelle es mir vor, dass da vielleicht Leute in der Schlange standen vor seiner Zollstation und erzählt haben, sich gegenseitig. Sagten, weißt du was, da neulich in Nazareth war echt der Hammer, was ich da erlebt habe. Jesus war dort und es sind Menschen gesund geworden. Und das, was er gesagt hat, das hat mich echt berührt. Es hat mir Mut gegeben. Ich war vorher total down. Ich hatte keinen Mut mehr im Leben. Aber das, was Jesus sagte, das hat was mit mir gemacht. Und ich stelle mir vor, wie der Zachäus da sitzt, das Geld nimmt und hört, was die da in der dritten Reihe in Schlange 2 miteinander besprechen. Und wie der Zachäus sagt, das hört sich ziemlich gut an. Meine Güte, also diesen Jesus, und dann hört er, wie andere erzählen, dieser Jesus, der trifft sogar Sünder. Der setzt sich zusammen mit Zolleinnehmern. Der hat keine Scheu, mit Prostituierten zu reden. Jesus hat ein offenes Herz für die. Der Zachäus sagt, meine Güte, dann müsste dieser Jesus vielleicht auch an mir Interesse haben. Und das weckt Interesse an ihm. Das heißt, dass Leute einfach erzählen, was sie mit Jesus erlebt haben, was ganz Einfaches, ganz Kleines, das bringt den Zachäus nicht auf die Palme, sondern auf den Maulbeerbaum. Der sagt, da will ich hoch, den will ich sehen. Ganz einfache Geschichten. Und trotzdem braucht es Mut, solche einfachen Geschichten zu erzählen. Und diesen Mut, diesen Freimut möchte Gott uns schenken. Und das geschieht durch den Heiligen Geist, der an Pfingsten in diese Welt kam. Und dieser Heilige Geist hat ganz schön was verändert. Schaut euch den Petrus an. Der hat noch vor der Kreuzigung dreimal verleugnet, Jesus überhaupt zu kennen, aus Angst, dass das irgendwie schlecht für ihn enden könnte. Und nur gut 40 Tage später steht dieser Petrus, dieser selbe Petrus, in der Stadt Jerusalem mit Freimut von einer großen Menschenmenge und lädt diese Menschen ein zu einer Freundschaft mit Jesus und erzählt von diesem Paket. Das hat ganz schön was geändert. Ich selbst, ich kann diese Kraft in mir nicht entfalten. Mein Glas ist leer. Aber ich kann dieses leere Glas Gott hinhalten und sagen, Herr, füll mich neu. Ich kann sagen, Herr, hab heute Raum in meinem Herzen durch deinen Heiligen Geist. Fülle und forme und leite meine Gedanken und Entscheidungen, meine Worte und Schritte, die Begegnungen, die ich heute mit Menschen habe, dass sie heilsam sind und liebevoll und dass sie anderen Menschen einen Schritt näher zu dir bringen. Gebrauche mich heute, fülle mich heute. Ich kann dieses leere Glas nicht alleine füllen. Das ist auch gar nicht mein Part. Mein Part ist einfach, dieses leere Glas Gott hinzuhalten. Darum geht's. Und Gott füllt das gern. Wir kommen zu Johannes. Johannes berichtet uns davon, wie Jesus zu seinen Jüngern sagt, der auferstandene Jesus, Friede sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Wie, auf welche Art können wir unseren Auftrag leben? Unseren Auftrag, Menschen in aller Welt in die Nachfolge und Gemeinschaft mit Jesus einzuladen. Wie können wir das machen? So wie Jesus. Wir sind gesandt wie Jesus. Ja, wie wurde er denn gesandt? Wie kam er denn? Als Baby. Er wurde als kleines Baby geboren in eine bestimmte Kultur, an einem bestimmten Ort. Und er sprach zu den Menschen in ihrer Sprache. Jesus kam als Diener. Jesus kam und hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Wer in Kambodscha mit Flipflops unterwegs ist, auf staubigen Straßen, der weiß, wie nötig es ist, von Zeit zu Zeit mal die Füße zu waschen und dass das nicht unbedingt ein Zuckerschlecken ist. Jesus tat diesen Dienst an seinen Freunden. An seinen Jüngern. Er, der Herr. Und Jesus erklärt, wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Und genau das ist die Haltung, die also unseren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Das heißt, wir geben uns hinein in eine neue Kultur. Ich gebe mich hinein in deine Kultur, in deine Sprache. Das muss ich erst mal lernen. Als Missionar ist man am Anfang tatsächlich wie ein Baby. Das sagte mir mal unsere Haushaltshilfe in unseren ersten Monaten dort, bei meinen ersten Sprachversuchen. Sie sagte dann einmal, du Matthias, So wie du gerade sprichst, das hört sich an, als wenn ein Kleinkind versucht, dieses Wort zu sagen. Sie fand das irgendwie ganz amüsant. Tja, ein bisschen Humor muss man auch mit sich selbst haben. Genau, aber das erinnert uns daran, ja, Jesus ist auch als Baby in diese Welt gekommen, genauso wie wir in der neuen Kultur erstmal Fuß fassen müssen. Wir kommen als Menschen, die in ihre Kultur hineingehen, als Diener. Nicht als Herren, die alles bestimmen. Sondern als Diener, die bereit sind, der einheimischen Gemeinde Gottes in ihrer Kultur angemessen zu dienen. Der große Missionar Paulus schreibt, wir sind nur Mitarbeiter und unser Ziel ist es, zu eurer Freude beizutragen. Unser Ziel ist es, zu eurer Freude beizutragen. Das heißt, wir als Team sind gemeinsam unterwegs, ihr als sendende Gemeinde und wir als Schmitz, wir sind gemeinsam als Team unterwegs für die Menschen in Kambodscha, für die Menschen in der Provinz Dung Treng, um gemeinsam durch euer Gebet und wir, die wir dort sind, um gemeinsam zu der Freude der Menschen in Kambodscha beizutragen, dass sie ein Leben in ganzer Fülle bei Jesus Christus finden. Das ist unser Ziel. Wir können unterwegs sein für die Menschen in Dung Treng in Kambodscha, aber heute, da geht es nicht nur um Kambodscha, heute geht es um Länder, ganz andere, ganz verschiedene Länder in Asien. Und nachher, während des Mittagessens oder am Nachmittag, da lade ich euch ein, vorne mal vorbeizuschauen. Es gibt so einen Büchertisch und es gibt einen Tisch mit einigen Materialien, die sind zu mitnehmen. Da sind Gebetsleitfäden für verschiedene Völker, für verschiedene Länder. 30 Tage Impulse, die einen Einblick geben in ein anderes Land, wo du sagen kannst, dann nehme ich mir einen mit. Und ich möchte in dem nächsten Monat für die Menschen in Japan beten oder für die Menschen in Taiwan oder für die Menschen auf den Philippinen. Und mit diesem Blickwinkel hier, ich möchte durch mein Gebet beitragen zu ihrer Freude. Dein Gebet hier öffnet Herzen dort. Und auf diese Weise sind wir mit hineingenommen. Egal, ob wir in Deutschland leben oder in Kambodscha oder irgendwo auf einem anderen Platz dieser Welt, so sind wir alle miteinander mit hineingenommen in die Sendung von Jesus in diese Welt. Und wenn ich jetzt ganz am Ende noch mal ganz kurz diese Punkte antippe, diese vier, um die es heute ging, dann lade ich dich ein, noch mal hinzuhören und zu überlegen, welcher Punkt ist es, der dich heute anspricht? Bei welchem Punkt sagst du, jawohl, den möchte ich mir mitnehmen und da einen nächsten Schritt gehen. Gott sendet seine Liebe durch uns zu allen Menschen. Matthäus hat uns gezeigt, worum es eigentlich geht. Nämlich, dass Menschen seine Jünger werden. Bin ich ein Jünger? Bin ich ein Nachfolger? Ich möchte dir Mut machen, ganz neu mit einem offenen Ohr für Jesus und sein Wort zu leben. Ganz konkret in deinem Alltag. Markus hat uns darauf hingewiesen, wo und wie weit wir unterwegs sind. In die ganze Welt sind wir gesandt, zu allen Sprachen und Kulturen. Und das in einer Hochschätzung für ihre Kultur. Denn sie tragen dadurch bei, dass der Lobpreis Gottes immer bunter und reicher wird. Ich ermutige dich zu einem Blick, zu diesem Blick auf andere Kulturen, auch auf Menschen, die in unserem Land hier in Deutschland leben und ihre Kultur mitgebracht haben. Lukas erinnert uns, aus welcher Kraft wir leben. Dass wir uns nicht abstrampeln müssen, sondern dass wir unser leeres Glas Gott hinhalten können. Herr, füll mich neu mit Geist und Kraft und Liebe für diesen Tag. Und das Letzte, wir kommen als Diener, als Mitarbeiter im Team, um zu deiner Freude beizutragen. Wen auch immer du triffst in deiner neuen Woche, wen auch immer du vor Augen hast in deinem Gebet, lass es diese Perspektive sein. Ich bin hier, um zu deiner Freude beizutragen. Amen.